So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kryptologen. Heute bin ich ohne den Lukas da, mit einem spannenden Interviewgast dafür, den Florian Wimmer von Blockbit. Und wir sprechen heute über DAG 8, über die Steuergeheimnisse, die es gibt im Kryptosteuergesetz, wie man am besten damit umgeht mit dieser neuen Regulierung, weil es wird ja ab 1. Januar, das sind ja nur mal wenige Tage jetzt, schlagend, dass alles mitdokumentiert wird. Wir sprechen darüber, was da genau mitdokumentiert wird und was vor allem den Finanzbehörden noch weitergegeben wird und wie man als Benutzer damit umgehen muss und sollte. Natürlich alles, keine Finanzberatung bei uns. Damit herzlich willkommen, Florian. Servus, danke, dass du da bist.
Servus, Alex. Danke für die Einladung und danke für den Disclaimer gleich mal am Anfang.
Ja, klar. Also selbst wenn man Blockbit verwendet, glaube ich, ihr übernehmt da keine Haftung, jeder muss seine Daten einspielen nach bestem Wissen und Gewissen.
Genau, wir geben natürlich schon eine gewisse Sicherheit ab für die Software, aber wir sind keine Steuerberater. Ja, also das ist der große Unterschied. Blockbit ist eine reine Softwareentwicklungsfirma, keine Steuerberatungsfirma.
Genau, vielleicht ganz kurz zu dir. Wir kennen uns ja persönlich. Wir haben ja schon mehrmals uns auch getroffen und eine gute Zeit miteinander gehabt. Ich sage so.
Willkommen beim vielseitigsten Krypto-Podcast Europas. Mit zusammen über 18 Jahren Erfahrung führen dich Alexander Kirchmeier und Lukas Leis durch die spannendsten Themen der Kryptowelt. Hier sind die Kryptologen.
Ja, mal zu dir. Was ist, wir haben bei uns im Podcast immer unsere Gäste und fragen die als allererstes nach ihrer Hintergrundgeschichte. Wie kamen die zu Krypto? Wie lange bist du schon dabei? Und was kannst du über deine Geschichte erzählen? Wie hast du das früher gemacht mit den Steuern? Vielleicht musst du nicht alles erzählen, aber.
Tatsächlich, ich habe jetzt heuer mein 10-jähriges im Kryptomarkt. Also 2015 bin ich reingestolpert. Damals natürlich noch ohne jeglichen Hintergrund zum Steuerthema. Wirklich mit Bitcoin Mining tatsächlich angefangen. War fast schon ein bisschen zu spät, hat sich nicht mehr ausgezahlt. Wäre besser gewesen, einfach Bitcoin zu kaufen und zu halten. Bin da wirklich über einen Freund rein, habe selber einen technischen Hintergrund, habe Software Engineering studiert und daher auch das Interesse natürlich an der Technologie, aber auch am Investieren. Und ja, 2017 ist halt dann ziemlich eskaliert bei mir. ICO-Hype, alles probiert, neuer Coin da, eine neue Börse, weil der war nur dort gelistet. Und irgendwie Ende 2017 hatte ich dann 20 verschiedene Börsenaccounts, Hardware-Wallets, Mining-Operations, Software-Wallets, hunderte verschiedene Assets, tausende Transaktionen und genau in dem Jahr hat das österreichische Finanzministerium einen Brief rausgeschickt, ja, oder eine Klarstellung, wie Kryptoassets zu besteuern sind. Und ich war wahrscheinlich einer der wenigen, die das auch mitbekommen haben, weil ich damals bei der KPMG gearbeitet habe, also Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung. Und das war natürlich für mich ein bisschen ein Panikmoment.
Aber das war noch lang vor diesen jetzigen Steuergesetzen. Das heißt, Sie haben gesagt damals, das ist Sondervermögen, es muss besteuert werden, aber so wie Sondervermögen halt. Oder wie kann ich
mir genau, es ist einfach gleichgestellt worden mit anderen Spekulationsgütern wie Gold etc. Da wurde Krypto eingeordnet, ist auch in den meisten Ländern noch immer so eingeordnet. Wir haben halt dann 2022 wirklich ein Gesetz bekommen. Im Gegensatz zu, wie es gerade überall auf der Welt ist, eigentlich eine Klarstellung.
In Deutschland.
Zum Beispiel in Deutschland, ja. Die wenigsten Länder haben wirklich ein Gesetz für die Kryptosteuer. Österreich tatsächlich hat hier eins.
Und war man damals auch früh dran in Österreich mit dem Ganzen, dass man überhaupt mal diesen Brief schickt, von dem du da erzählt hast?
Ja, tatsächlich. Also wir sind da proaktiv, wenn es um das Thema Steuern geht. Aber ich glaube, Krypto generell proaktiv, hat sicher auch viel damit zu tun, dass wir halt Coinfinity, Bitpanda und so schon sehr früh hatten und das doch große Unternehmen sind und mit dem Krypto-Hype dann aufgeschlagen sind, auch bei den Behörden bei uns und dann hat man sich mit dem Thema schon angenommen.
Und du hast dann gesagt, naja, das gibt jemanden, der schaut dahin, man muss die Kryptos versteuern, das ist nicht so irgendeine Spielerei mehr. Es gibt aber eigentlich jetzt keine gute Lösung, wie man das toll abbildet, digital, dass man sagt, man zieht diese ganzen Transaktionsdaten in eine Applikation von diesen, du sagst das, 20 Börsen, die du auf einmal gehabt hast und Hardware-Wallets und. Das wird ja totales Chaos. Und dann hast du gesagt, naja, es braucht eine Lösung dafür, jetzt gründe ich Blockbit, oder?
Ja, nach ein paar Monaten wirklich Struggle mit Excel-Sheets und Steuerberatern, die sich nicht ausgekannt haben, dann aufgegeben und gesagt, das kannst du nicht manuell machen und einen Steuerberater kannst du nicht zahlen, weil wenn du dir mit einem Stundensatz von 200-300 Euro hier verrechnet, Daten aufzubereiten, zahlt sich für keinen aus. Und da war halt dann die Idee, ja, machen wir selbst eine Lösung. Hintergrund, Programmierung, dann beim Wirtschaftsprüfer, Steuerberater gearbeitet und selbst in Krypto gewesen. Das war so das Holy Trinity, ja, der Dreifaltigkeit, das du haben musstest, glaube ich, um auf die Idee zu kommen, eine Steuersoftware zu machen für Krypto.
Ja, damals war es noch sehr früh, er war ja früh dran. Ich glaube, es gab schon ein, zwei Konkurrenten, gab es sicher schon weltweit, oder? Aber es war noch nicht so wie jetzt. Jetzt gibt es ja diverse andere kleinere Lösungen auch. Und viele wissen, oder jeder weiß mittlerweile, dass das Steuerthema natürlich auch in Krypto relevant ist. Weil du sagst, Steuerberater, ich muss daran denken, meine Ex-Freundin, die meinte noch, gib das doch alles einfach dem Steuerberater. Wieso tust du da stundenlang, tagelang herum mit dem Ganzen? Sie hatte halt selbst irgendwie Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit und Immobilien oder so nicht. Und das gibt man halt dem Steuerberater. Aber ich sage, du verstehst das nicht. Ich weiß ja selber nicht mal mehr, was ich da gemacht habe. Ich muss das ja mal nachvollziehen. Wenn ich das dem Steuerberater gebe, der muss ja mal Stunden aufwenden, um überhaupt zu verstehen, was da passiert ist.
Wenn er jetzt weiß, was Krypto ist und wie es funktioniert. Also da gibt es ja auch nur sehr wenige Kanzleien, die sich selbst auch mit Krypto auskennen und was ein Airdrop ist und was Staking ist und solche Sachen. Wenn das Know-how nicht da ist, dann bringt auch der beste Steuerberater aus der traditionellen Welt nichts.
Ja, das und zusätzlich noch, ich meine, es gibt ja, du weißt das selber, so unzählige DeFi-Produkte, wo man die Transaktionen dann Blockbit erkennt, die größten davon meines Wissens automatisch. Aber es gibt noch immer irgendwelche Smart Contracts, mit denen man interagieren kann, wo man quasi mal nachforschen oder selber mal wissen muss, was man da gemacht hat. Und dann muss es diese Protokolle auch noch geben. Und das ist ja diverse Dinge, die kommen und gehen auch sehr schnell an diesem schnelllebigen Markt. Also ich glaube, das ganz dem Steuerberater zu übergeben, ist in den meisten Fällen, wenn man ein bisschen tiefer drin ist, nicht so die Königslösung. Da ist man mit Blockbit sicher gut dran und der Steuerberater, der bekommt dann von Blockbit den Bericht, oder? Und kann das dann einfach im System
kann man so machen, genau. Also Blockbit bereitet wirklich die Daten auf, berechnet dann die steuerpflichtigen Gewinne oder auch Verluste, ja, in der jeweiligen Steuerkategorie pro Land. Und das kann man dann selbst erklären. Ja. Oder man kann natürlich auch dem Steuerberater geben und der erklärt das für einen, wenn man generell schon mit einem Steuerberater arbeitet.
Und für wie viele Staaten ist das mittlerweile inkludiert?
Jetzt sind wir in 35 Jurisdiktionen. Das ist natürlich Europa und dann noch ein paar größere Länder außerhalb USA, Kanada, Australien.
Also dürfte durchaus auch für unsere 551 Zuhörer aus den USA spannend sein, falls sie das hören. Ich weiß nicht, wie viele, meine Statistik sagt, wir haben 551 Zuhörer seit dem Podcast bestehen aus Amerika. Wie viele davon jetzt wirklich in Menschen waren oder ob das alles
deutschsprachig ist und dort leben. Genau.
Aber ein paar sind sicher, also Grüße auch in die USA, auf dort geht Blockbit. Ja, Florian, wollen wir reinstarten in unser heutiges Thema, Tag 8, die Steuertransparenz oder totale Überwachung durch die staatlichen Steuerbehörden einheitlich in ganz Europa. Jetzt ab dem 01.01.2026 beginnt das Ganze. Warum sollte die Zuhörer das überhaupt interessieren? Wenn du Tag 8 mit einem Satz erklären müsstest, was ist das und was ist es nicht? Also was darf man da nicht verwechseln?
Also mit einem Satz, was ist es? Es zwingt alle Kryptodienstleister, die persönlichen Daten und Transaktionsdaten ihrer Nutzer an die Finanzbehörden zu übermitteln. Das ist es. Ja. Und das ist auch wirklich schon alles. Also es geht hier wirklich um einfach einen Informationsaustausch zwischen Kryptofinanzdienstleistern und Steuerbehörden. Und das in so ziemlich allen Ländern der Welt. Du hast gesagt, Tag 8, die Umsetzung in Europa, in der EU, ja, das ist korrekt. Grundsätzlich geht es aber tatsächlich um das sogenannte Crypto Asset Reporting Framework, CARF, das aktuell über 70 Länder implementieren. Und die EU ist natürlich mit ihren 27 Staaten ein Teil davon, aber auch USA, Japan, Korea, Hongkong. Viele, viele auch Inselstaaten, ja, wo sich Börsen niederlassen, so Seychellen, Bahamas, British Virgin Islands, sind da alle Teil davon. Und all diese Staaten tauschen quasi die Nutzerdaten und Transaktionsdaten mit den Behörden der anderen Staaten aus. Also du kannst sozusagen, ab nächsten Jahr werden in 70 Ländern die Behörden wissen, was hast du auf Börsen gemacht, die in einem dieser 70 Länder eine Lizenz haben.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, automatisiert, oder? Das heißt, es werden wirklich Daten direkt an die Finanzämter der einzelnen Staaten für die Bürger, die diesen Staaten angehören, quasi gesendet. Das heißt, du bist in Österreich steuerpflichtig. Das heißt, das österreichische Finanzamt bekommt von allen Kryptobörsen, die in einem dieser 70 Länder sitzen, dann direkt diese Daten geliefert zu Alexander Kirchmeier, Florian Wimmer, wer auch immer, das wird direkt weitergeleitet. Aber was sind das für Daten? Also welche Daten werden da wirklich automatisiert an die Finanzämter weitergegeben?
Ja, ganz kurz verfeinern, ja, es sind nicht die Börsen, die dann tatsächlich an die Heimatbehörden melden, sondern es ist Beispiel, eine Börse hat auf den Seychellen, ja, ich glaube 60-70% aller Kryptobörsen haben auf den Seychellen ihren Hauptsitz. Ja,
also KuCoin beispielsweise.
Ja, oder? Gut, die sind jetzt in Wien tatsächlich mit der Wicker-Lizenz, ja. Ja, KuCoin Global, ja, wahrscheinlich auf den Seychellen, weiß ich jetzt gar nicht, aber Binance, genau, ja. Global auf den Seychellen, ja, die melden deine Daten, also Alexander Kirchmeier aus Österreich, nicht an die österreichischen Behörden, aber an die in den Seychellen. Die bekommen die Daten von allen globalen Nutzern und dann teilen diese Behörden das mit den österreichischen Behörden. Das heißt, du hast einerseits die Schnittstelle von den Börsen an die heimatliche Behörde und dann gibt es Schnittstellen unter den Behörden, wo dann die einen mit den 69 anderen, ja, die Daten auch austauschen. Und das, wie du richtig gesagt hast, automatisiert. Ich kenne es zum Beispiel von den österreichischen Finanzbehörden, ja, die haben über Finanz Online schon eine Schnittstelle eingerichtet und über diese Schnittstelle werden die ganzen Börsen, die jetzt in Österreich quasi registriert sind, Bitpanda, Bybit, KuCoin, Coinfinity, also alle, die hier die Lizenz haben, die Daten ihrer Nutzer melden und dann teilen das die österreichischen Behörden mit potenziell den Deutschen, den Schweizern, den USA, Japan und so weiter, je nachdem, wo halt hier Kunden sind. Mhm. Und die Daten, die hier eben geteilt werden, sind, wie es immer so ist bei den Regulierungen, wenn es um Krypto geht, nochmal ein Level höher, als wie man es aus der traditionellen Finanz gehört. Nämlich natürlich personenbezogene Daten, Vorname, Nachname, Wohnort und so weiter, Steueridentifikationsnummer, die sogenannte TIN, also Tax Identification Number, und dann aber auch Transaktionsdaten, das heißt Käufe, Verkäufe, Ein- und Auszahlungen, ja, also auch hier Krypto- und Fiat-Zahlungen. Und dann auch potenziell so Rewards, ja, Staking Rewards etc. Nicht aber auf Transaktionsbasis, das heißt nicht, es werden jetzt dann, wenn du jetzt 200.000 Transaktionen machst, werden nicht alle Einzeltransaktionen berichtet, sondern akkumuliert, das heißt all deine Käufe in Bitcoin, in einem akkumulierten Format. Das heißt, du hast halt dann quasi Bitcoin gekauft für x Euro, auch wenn das jetzt 20 Transaktionen waren, wird eine zusammengefasste Transaktion berichtet für jedes Asset, für jeden Kauf und Verkauf.
Aber das bedeutet jetzt Binance, Bybit, Bitfinex, du hast jetzt drei Börsen und auf jeder dieser drei Börsen werden die Durchschnittspreise deines Kaufes pro Kalenderjahr ermittelt und dann weitergegeben?
Nein, nicht die Durchschnittspreise. Also es geht wirklich um die aufsummierten, akkumulierten. Also du hast einen Bitcoin gekauft für 50.000 und einen Bitcoin gekauft für 100.000. Dann wird reportet, du hast für 150.000 Euro zwei Bitcoin gekauft.
Aber das ist am Endeffekt der Durchschnittspreis, der dann rauskommt, oder?
Naja, Durchschnittspreis, wenn du es dann wieder dividierst durch zwei, genau, dann hast du halt 75 pro, aber es wird wirklich die Summe gemeldet, weil für die ist natürlich nicht wichtig der Durchschnittspreis, für die Behörden ist wichtig dein Volumen, ja, wie groß bist du, was für ein großer Fisch in diesem Becken bist du. Ja.
Okay, ich tue 150.000 in Fiat rein und es kommen zwei Bitcoin raus, das ist zum Beispiel das, was jetzt gemeldet wird in diesem Beispiel.
Zum Beispiel, also da würde gemeldet werden, dass du 150.000 eingezahlt hast, ja, also auch Fiat-Einzahlungen ab einer gewissen Summe werden gemeldet und dann, was du gekauft hast und verkauft hast. Also wenn du dann wieder einen Bitcoin verkauft hast, wird das auch gemeldet, aber es wird pro Asset immer aufsummiert. Das heißt aber auch, mit diesen Daten können die Behörden nicht eine Steuerbemessungsgrundlage ermitteln, weil dafür bräuchten sie jede Einzeltransaktion. Die haben sie nicht über das Reporting, außer in ein paar Ländern, wie zum Beispiel Finnland, die gesagt haben, na, das ist uns zu wenig, wir gehen einen Schritt weiter, wir wollen wirklich jede Einzeltransaktion.
Okay, dazu müssen wir dann auch noch kommen. Ich glaube, weil die unterschiedlichen Länder, die haben das ja anders implementiert in der Strenge. Es gibt so quasi eine Mindestanforderung, die von allen erfüllt wird. Das ist, glaube ich, das, was du gerade erklärt hast. Und einzelne Länder können dann durchaus noch weiter in die Tiefe gehen. Okay, das heißt, die versuchen wahrscheinlich dann durch diese großen Volumina dann Verdachtsfälle zu finden. Die sagen, okay, der hat viel Volumen, hat aber nichts gemeldet, da schauen wir nochmal genauer rein. Und dann können die dann vermutlich auch die gesamte Transaktionshistorie verlangen von den Menschen.
Um was wir jetzt mal im ersten Schritt gehen, mal offen zu legen, wer hat denn überhaupt Krypto? Ja, also aktuell wissen ja die Steuerbehörden ja nicht mal, ob du einen Account hast auf irgendeiner Kryptobörse. Außer du bist jetzt in Österreich in der heimischen Börse und die müssen Steuern für dich abführen. Ja, aber sonst weiß das ja keine Behörde. Und das ist mal so der erste große Punkt, wer hat es denn überhaupt?
Mhm.
Und dann ist natürlich die Frage, wer ist denn der Interessantere, den wir uns mal genauer anschauen wollen. Und sehr wahrscheinlich wird das eben so sein, es gibt ja auch jetzt schon so Sammelauskunftsersuchen an die Börsen. Bitcoin.de haben wir schon jetzt mitbekommen, so größter Fall, die da die vergangenen von 2015 bis 2023 alle Transaktionsdaten von Nutzern übermitteln mussten, die über 50.000 Euro Transaktionsvolumen hatten. Und so wird das wahrscheinlich dann auch funktionieren. Die bekommen mal die Daten von allen und dann, das ist aber nur ab dem 01.01.26, ja? Also die Transaktionsdaten nicht also, rückwirkend, automatisch berichtet erst ab dem 01.06.26, aber auf Basis dessen, wie du richtig gesagt hast, vielleicht Verdachtsfälle, wo sie dann sagen, naja, für die Top 2% dieser Daten, die interessant sind für uns, wollen wir bitte auch die letzten 10 Jahre. Und alle Transaktionen.
Ja, weil da gibt es auch was zu holen wahrscheinlich, nicht?
Ja. Genau.
Okay, aber das heißt, du sagst Volumen, da geht es jetzt um Ein- und Auszahlungen, aber auch um Trading. Oder wenn ich jetzt jemand bin, der extrem viel Krypto tradet, dann habe ich ja sehr viel Trading-Volumen. Zählt das auch dann rein? Wird das auch gemeldet? Oder wie ist das, wenn ich, bleiben wir bei dem Beispiel mit den zwei Bitcoin. Ich zahle 150.000 ein, ich kaufe mir zwei Bitcoin. Dann wechsle ich einen Teil dieser Bitcoin in Ethereum, später wechsle ich wieder zurück in Bitcoin und so weiter und so fort. Was ist denn das Volumen, das dann am Schluss gemeldet wird?
Jeder Kauf von Bitcoin, also auch wenn du Ethereum zu Bitcoin tauscht, dann ist es gleichzeitig ein Verkauf von Ethereum und ein Kauf von Bitcoin, ja, wird dort aufsummiert. Also wenn du jetzt kaufst, dann zu Ethereum wechselst und zurückkaufst, dann hast du eigentlich das doppelte Volumen auf deine Bitcoin. Aber das ist natürlich auch schon, einen also Verkauf von Bitcoin, ja. Also im Endeffekt natürlich auf Basis der akkumulierten Käufe und Verkäufe kommt dann wirklich dein Bestand wieder an Bitcoin im Endeffekt raus. Aber es wird schon gemeldet, jede einzelne Transaktion quasi additiert auf das Volumen, Verkaufsvolumen und Kaufsvolumen dieses Assets, das du gemacht hast.
Okay. Aber tendenziell heißt das, wenn ich jetzt Daytrader bin und sehr viel Tradingvolumen produziere, wird mehr gemeldet.
Genau. Grundsätzlich ist natürlich dann die Summe deiner Aktivitäten höher. Ja.
Weil ich habe in meiner Vorbereitung für die Folge auch gelesen, dass eben nicht, und ich glaube, das ist auch wichtig klarzustellen, dass nicht die Vermögenswerte, wie viel man besitzt, gemeldet werden. Es werden nur die Transaktionen gemeldet, meines Wissens.
Also unter Carve, und das ist jetzt eben der große Unterschied, ja, werden eben nicht die Vermögenswerte gemeldet, wobei rein theoretisch können Sie sich die ausrechnen, wenn Sie sagen, was wurde gekauft, verkauft, abgehoben, eingezahlt, ja. Es gibt ja schon sehr lange so einen Reporting-Standard für die traditionelle Finanzwelt, das sogenannte CRS, Common Reporting Standard. Da melden aktuell schon alle Finanzdienstleister deinen Bestand, ja, also deine Euros auf den Konten. Ja. Das gibt es auch weiterhin, zum Beispiel deine USDC, also regulierte Stablecoins, die werden nicht über DAG 8 und CARF gemeldet, die werden weiterhin über CAS gemeldet. Und hier werden deine Bestände gemeldet. Also wenn du Bitcoin hast, dann werden nur die Käufe, Verkäufe gemeldet. Wenn du Stablecoins hast, aber nicht USDT, sondern nur zum Beispiel USDC, hier werden dann die Bestände gemeldet.
Aber ich glaube, mich als Zuhörer würde jetzt sehr stark interessieren, gibt es dann einen Anfangsbestand, eine Anfangsbestandserhebung zum 1. Januar 2026 oder wie ist das? Weil wenn ich jetzt angenommen, ich habe eine Kryptobörse und ich habe da 100 Bitcoin liegen, die liegen heute schon dort und ich bewege, ich verkaufe im Jahr 2026 einen. Dann habe ich am Ende des Jahres 99, im Endeffekt habe ich aber nur einen Bitcoin-Volumen produziert.
Wird nur der eine Bitcoin gemeldet, genau. Deine 99 oder deine 100 von Anfang an werden nicht gemeldet. Also zumindest unter CARF ist es nicht vorgesehen.
Okay, sehr interessant. So, und ich glaube, was man sich dann fragen könnte, ist, warum betrifft dieses DAG 8 dann wirklich alle? Also wenn ich nichts Illegales mache, muss ich dann trotzdem zum Beispiel mit Blockbit meine Erklärung machen? Also es, angenommen, ich habe jetzt diese, wie gesagt, im Beispiel, ich habe 100 Bitcoin bei Bitfinex liegen und ich mache mit denen gar nichts. Ich lasse die von 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026 liegen die nur dort. Muss ich dann irgendwas tun oder kann ich das bei der Steuererklärung dann außen vor lassen?
Darauf an. Wenn du ein Schweizer bist, musst du was tun. In der Schweiz hast du deine Vermögenssteuer.
Okay.
In Österreich, Deutschland musst du nichts machen. Du bist nicht verpflichtet, deine Bestände zu melden. Du musst halt deine Steuern erklären. Und je nachdem, was ein steuerpflichtiges Event ist in dem jeweiligen Land, kann das zutreffen, auch wenn du nichts machst. Ja? Wenn du zum Beispiel eine Vermögenssteuer hast auf deine 100 Bitcoin, dann musst du in der Schweiz zwischen 0,3 und 1% deines Vermögens am Ende des Jahres abführen. Und dann musst du es schon erklären. Da reicht es dann nicht. Aber in den meisten Ländern nicht.
Aber das ist ja
Ländern
bisher auch schon
nicht
so.
CAF und DAC 8 ändert ja nichts an den Steuergesetzen, gar nichts. Also das hat doch rein theoretisch mit der Steuer gar nichts zu tun. Es geht da wirklich nur um den Informationsaustausch zwischen Börsen und Behörden. Das ändert nichts daran, ob es jetzt steuerpflichtig wird, ob ich jetzt als Nutzer mehr erklären muss oder weniger erklären muss als früher. Das Einzige, was für mich relevant ist als Nutzer, ist, die Behörden haben meine Daten. Und wenn ich bislang Steuern hinterzogen habe, ja, vielleicht erfolgreich und es hat mich keiner erwischt und es hat mich keiner geprüft, dann wird sich jetzt das Risiko exponentiell erhöhen, dass ich in den nächsten Jahren mal eine Finanzamtsprüfung oder einen Brief vom Finanzamt bekomme. Und deswegen ist es natürlich trotzdem immer zu empfehlen, ja, dass ich zumindest vorbereitet bin, wenn dieser Fall eintreten würde, indem ich eine saubere Dokumentation habe, indem ich noch weiß, wo habe ich was liegen und so weiter. Aber grundsätzlich muss ich jetzt, ich als Person, nichts erklären, sofern ich keine steuerpflichtigen Gewinne veräußert habe.
Ich glaube, da ist ein bisschen so der größte Irrtum, den ich momentan so höre zum Thema DAC 8 und zu dieser Änderung. Also du kannst mir widersprechen oder kannst mir noch einen weiteren Irrtum natürlich gern aufzeigen. Aber ich merke mir, es wird ein bisschen mit MiCA vermischt. Und MiCA und DAC 8, das sind zwei komplett andere Dinge, wenn ich das richtig verstanden habe.
Komplett unterschiedlich, ja. Also genauso wie aus der traditionellen Welt MiFID und CAS, ja. Das eine ist was ganz anderes als das andere. Beim einen geht es wirklich um MiCA. Jetzt geht es darum, dass ich meine Lizenz hole, mein Geschäft ausüben zu dürfen, ja, als Finanzdienstleister mit Kryptoassets in der EU, in dem Fall, ja, mit MiCA. Und da sind so Auflagen wie, ich brauche einen Proof of Funds, ja, dass ich auch wirklich die Mittel meiner Kunden tatsächlich habe. Nicht, dass sowas wie FTX passiert. Ja. Und dass ich verschiedenste Vorschriften einfach auch erfülle als Dienstleister von Compliance-Seite her. Umgekehrt jetzt bei DAC 8, CAF, ja, ist es so, dass ich halt einfach Daten berichten muss. Es kann jetzt auch sein, dass ich gar nicht MiCA reguliert bin, weil ich vielleicht in der EU gar nicht jetzt aktiv bin oder eine Lizenz habe, sondern wie gesagt, ich bin jetzt auf den Seychellen, ja, aber ich habe Kunden aus der EU. Und damit muss ich dann trotzdem auch unter CAF und DAC 8 berichten. Also es kann sich, das eine und das andere können sich ausschließen. Ja, also ich kann, also wenn ich MiCA lizenziert bin, bin ich auch unter DAC 8 reportingpflichtig, weil das genau die 27 Länder sind. Aber umgekehrt muss ich gar keine MiCA-Lizenz haben und muss trotzdem, wenn ich EU-Kunden habe oder Kunden in einem der 70 Länder, die sonst noch dabei sind, unter CAF berichten.
Das wollte ich eh kurz auch besprechen. Wir wissen ja, also Binance ist ja die größte Kryptobörse der Welt und ich weiß von Freunden, ich selber, Binance ist die Börse, die haben fast alle, die Krypto haben, schon mal verwendet und haben ein Konto dort. Und Binance hat ja bis jetzt noch immer keine MiCA-Zulassung. Ich meine, man hört, dass die das natürlich bis zum Mitte nächsten Jahres auch liefern werden, weil das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass die natürlich mit ihrem Budget nicht schaffen, dass sie einen Juristen finden, der ihnen das in Europa auch macht. Ja. Aber wie auch immer, also momentan haben sie das wahrscheinlich zum Stichtag mit dem 01.01.2026 hat Binance beispielsweise noch keine MiCA-Lizenzierung. Trotzdem dürfen sie ja laut Übergangsfristen und was auch immer, sie dürfen ja weiterhin Kunden in Europa haben, auch wenn sie die nicht aktiv werben dürfen. Jetzt, wer wird von Binance, von meinem Binance-Konto in ihrem Ansässigkeitsort, du sagst Seychellen, ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt der momentane Ort ist, wo sie sitzen, aber die geben das halt dort weiter und das wird dann auch nach Europa weiter übermittelt.
Aber vielleicht gehen wir da mal auf die genaue Timeline ein. Ja? Denn ab dem 1.26 wird nicht berichtet. Es wird aufgezeichnet.
Stimmt.
So. Also ab dem 1.26 müssen eben, und das ist immer der größte erste Schritt, müssen eben Börsen bestimmte Identifikationsmerkmale ihrer Nutzer erheben, unter anderem eben zum Beispiel die TIN, die Steuernummer. Das musste man früher nicht machen. Also da hat er gereicht, Ausweiskopie, Residency, Name und so weiter. Jetzt muss halt zusätzlich auch die Steueridentifikationsnummer ermittelt werden. Das ist mal so eine Sache. Und dann natürlich deine ganzen Transaktionen, die du machst in 2026, die nachher da berichtet werden müssen. Berichten müssen die Börsen dann bis Mai 2027 in den ersten 53 Staaten. Also 53 der Staaten der 70 haben gesagt, sie berichten ab 2027. Da ist Europa dabei, da ist Kanada dabei, Mexiko und so weiter, Japan, Korea. Dann gibt es 17 Staaten, die sagen ab 2028. Ja, das sind dann viele dieser Inselstaaten. Und dann gibt es auch die USA, die berichten tatsächlich erst ab 2029. Das heißt, bis Mai berichten sie an die Behörden Und die müssen dann bis September 2027 die Daten mit den anderen Behörden teilen. Also man kann damit davon ausgehen, ab September 2027 liegen deine Transaktionsdaten bei den heimischen Behörden für das Jahr 2026 vor.
Das heißt, in 2 Jahren sollte man, wenn man jetzt irgendwie viel Volumen hat, damit rechnen, dass ein Brief kommt, wenn man das nicht anständig erklärt.
Kommt natürlich auf die Behörden an, wie schnell agieren die, wie gut sind die vorbereitet. Ich weiß, dass in Europa, vor allem Deutschland, Österreich, da sind wirklich Expertenteams, ja, also die auch jetzt schon mit den Sammelauskunftsersuchen und so weiter viel gemacht haben. Mhm. Und wenn die Daten bekommen, da wird ziemlich schnell was passieren. Aber das heißt jetzt nicht warten bis 2027, ja, weil wie gesagt, das geht eben auf die Datenrückblick in 2026 und dann ein potenzielles Auskunftsersuchen bis zu 10 Jahre zurück. Also hat man noch ein bisschen Zeit, dass man seine Dokumentation auf Vordermann bringt, dass eben, wenn dann sowas kommt, und da hat man dann meistens wenig Zeit, dann muss man Steuerberater nehmen, muss wieder um Verzögerung ansuchen. Aber dann ist man schon mal auf der Liste und dann ist es unangenehm, wenn man eben nicht liefern kann.
Und dann schauen sie wahrscheinlich auch jahrelang genau bei dir hin, wenn du auf der Liste bist. Das willst du wahrscheinlich nicht, jetzt sagen wir mal so, als Benutzer. Aber es gibt, und an dieser Stelle dürfen wir es noch mal sagen, es gibt tolle Tools wie Blockbit, und wir haben gerade jetzt, also wenn ihr das bis zum Jahresende hört, dann gibt es jetzt auf Blockbit eine Aktion, wo man 15% Rabatt bekommt auf das Blockbit-Abo für das nächste Jahr und für das übernächste Jahr, oder? Da kann man dann alle Transaktionen im Blockbit abbilden und seine Steuererklärung komplett für 25 und für 26 machen.
Genau, Transaktionen abbilden ist kostenlos. Ja, also auch wenn man selber jetzt zum Beispiel, wie du gesagt hast, 100 Bitcoin liegen hat, aber nichts Steuerpflichtiges gemacht hat, kann man das Tool schon mal nutzen, um einfach seine Dokumentation zu machen. Dann habe ich es schon mal, weil könnte sein, dass meine Börse zusperrt, wie auch immer. Und dann komme ich nicht mehr meine Daten, Riesenproblem, aber mit FTX gesehen. Das kannst du machen.
Ist mir auch schon passiert, leider.
Ja, mir auch. Also wenn man so lange dabei ist, dann hat man sicher schon mal immer eine Börse gehabt, die es nicht mehr gibt. Das heißt, das kann man sowieso immer machen. Jetzt bei dieser Aktion und bei den Steuerlizenzen geht es wirklich dann um die Steuererklärung für die jeweiligen Jahre. Also wenn man die dann machen will, dann braucht man Lizenzen, müssen ja auch irgendwie unser Geld verdienen. Genau, und da gibt es halt jetzt bis Ende des Jahres den Early Bird Rabatt, wo man sich dann für 25, 26 schon die Lizenz kaufen kann mit einem Discount.
Perfekt, das werden wir euch natürlich in dieser Folge verlinken. Da könnt ihr euch bei Blockbit das günstiger holen. Sehr gut. Also ich bin jetzt jemand, der hat ja schon seit einigen Jahren, das Finanzamt weiß das auch in Österreich, seine Kryptos erklärt, auch mit der Steuererklärung. Wenn ich das jetzt als Zuhörer in der Vergangenheit nicht gemacht habe, muss ich mich jetzt fürchten oder was soll ich am besten, was ist so, ohne jetzt natürlich da beratend tätig zu sein, was wäre da jetzt so die beste Herangehensweise, da aufzuräumen rechtzeitig noch und zu sagen, okay, ich kriege das in den Griff, dass das bei mir passt.
Ich wäre schon mal glücklich, wenn man diese Folge hört, weil aktuell ist es noch möglich, dass man eine strafbefreiende Selbstanzeige durchführt. Ja, das klingt jetzt schlimm, Selbstanzeige ist quasi eine Offenlegung, wo man nochmal alles aufholt. Das ist meistens unkompliziert, dann erkläre ich einmal, wenn ich Steuern zu zahlen habe, zahle ich diese nach und dann war das. Wenn jetzt aber deine Daten bei den Behörden liegen ab 27, dann kann es sein, dass das nicht mehr möglich ist, weil das darf man nicht machen, sobald quasi ein Verfahren gegen einen im Gange ist. Und das können Sie sehr gut argumentieren, dass wenn Sie deine Daten schon haben, dass das Verfahren gestartet wurde. Und dann kann ich mich nicht mehr strafbefreien selbst anzeigen. Dann kann es sein, dass es eben mit Strafen verbunden ist. Wie gesagt, wenn man es jetzt dann länger nicht gemacht hat, ist sich nicht sicher, muss ich Steuern erklären, für die Vorjahre erstmal ermitteln. Und dann würde ich das auf jeden Fall mit einem Steuerberater an der Seite machen. Mache dann ein Begleitschreiben für so eine Offenlegung. Das ist was Steuerberater regelmäßig machen. Und dann wird einmal nacherklärt, einmal nachgezahlt und dann ist man sauber. Weil das Wichtigste ist immer offenlegen. Weil wenn ihr einmal bei der Finanz offengelegt habt und super, dass du das schon lange machst, dann können sie dir nichts mehr für das, was du schon offengelegt hast. Weil auch wenn es falsch war und die haben das akzeptiert, ist das quasi ihre Schuld und du kannst nicht mehr bestraft werden dafür. Und das Wenigste, was man haben will, ist, dass halt quasi man nichts macht, bevor ein Verfahren in einem Gange ist. Weil dann ist man eigentlich schon im Finanzstrafdelikt, ja, und das kann teuer werden, Vorstrafen bis zu wirklich Gefängnisstrafen im ganz schlimmen Fall. Ja. Das heißt, mal alles aufräumen, ja, Dokumentation sicherstellen, schauen, muss ich was nachholen und wenn ja, dann eine strafbefreiende Selbstanzeige. Kann man natürlich auch selbst machen, ich würde es aber empfehlen mit einem Steuerberater.
Ja, und es soll jetzt natürlich keine Werbesendung werden, aber vielleicht kann ich selber so erzählen. Ich weiß noch, wie ich dich damals kennengelernt habe. Ich habe dann noch ein anderes Steuertool verwendet und ich war nicht so zufrieden damals mit vor einigen Jahren mit dem, wie das abgebildet wurde. Und du sagst, ja, Blockbit, wir machen das bei Blockbit, da funktioniert das viel besser. Da ich lasse es dich probieren, schau es dir bitte an. Ich verspreche dir, es geht besser. Und ich habe dann in den letzten Jahren das mit Blockbit gemacht, wie du eh weißt. Und ja, und diese Tools sind auch bedeutend besser geworden in den letzten Jahren. Also ich finde, es ist auch sehr viel einfacher geworden. Wenn ich mich erinnere, das allererste Mal, wie ich es gemacht habe, noch mit dem anderen Tool, das war eine tagelang, ich bin tagelang daneben gesessen und hier vielleicht ein bisschen eine Rüge an die Regulatoren. Ich meine, das ist natürlich unproduktive Arbeit, die ich da verrichtet habe. Das ist verlorene Zeit, aber mit Tools wie Blockbit geht das jetzt mittlerweile ja wirklich relativ rasch und man muss natürlich dann seine eigene Historie nochmal durchschauen, ob die APIs das alles richtig reingezogen haben von den Börsen. Also wenn ihr jetzt auf Börsen seid, wie Bybit ist ja in Europa jetzt sehr aktiv oder Bitpanda in Österreich, die Börse, die auch viele im deutschsprachigen Raum verwenden. Wie viele Börsen sind da jetzt bei Blockbit schon integriert? Und was kann ich da noch alles direkt reinziehen? Kann ich auch meine Daten von Solana, wenn ich irgendwelche Meme-Coins getradet habe oder wenn ich auf Polymarkets gewettet habe, kann ich das alles bei Blockbit reinziehen?
Danke mal für die Blumen. Ja, du hast vollkommen recht, es ist besser geworden. Natürlich, wir entwickeln weiter, aber auch die Börsenschnittstellen werden besser. Ja, also man muss auch wirklich sagen, so 2017, 2018, da konnte man ja von den meisten Börsen noch nicht mal seine Transaktionshistorie exportieren. Das geht jetzt besser. Diese Schnittstellen entwickeln sich laufend weiter. Wir haben jetzt aktuell knapp 700 verschiedene Börsen und eben auch Blockchains,
700?
Die man anbinden kann.
Also ja, mit allem.
Sind 170 Blockchains und ja, knapp 530 verschiedene Börsen. Ja, das ist halt dann unterschiedlich mit über CSV aus
APIs. Dass es so viele Börsen gibt.
Ah ja, also wir haben immer wieder Nutzer, die dann auf sehr exotischen Börsen unterwegs sind. Und das Schöne ist, also manche haben halt so API-Schnittstellen, Single sein und da kannst du das einmal verbinden und da kriegst du alle Daten rein. Das funktioniert zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, Bitpanda, Bybit, Bitwavo, Bitget, ja, die Kraken, das funktioniert alles gut, Coinbase. Ja. Und da gibt es halt ein paar, die funktionieren nicht so gut, die haben dann vielleicht noch so CSV-Exporte. Binance leider auch ein Beispiel für sehr schlechte Exporte. Das Tolle bei den Blockchains ist, du kannst halt deinen Public Key eingeben. Und wir können alle Transaktionsdaten von der Blockchain auslesen. Wir haben da Full Nodes laufen selbst, wo wir das dann alles auslesen können. Und ob du da jetzt Meme Coins handelst oder auf Polymarket Wetten abgibst, das ist ja alles auf der Blockchain. Aber
vielleicht kurz zur Klarstellung. Das hat jetzt mit Tag 8 nichts zu tun, weil Tag 8 berichtet von der Blockchain gar nichts. Aber ihr müsst trotzdem natürlich eure Daten von den Wallets, die ihr direkt auf der Chain benutzt, müsst ihr natürlich auch die Steuern abführen.
Aber indirekt hat es schon was zu tun. Ja, weil Tag 8 ist so ein großes Putzleteil. Ja, im Endeffekt, wenn du selber deine Steuererklärung machen willst, du kennst das, dann musst du dir auch deine Putzleteile zusammenfügen. Da hast du da das Börsenaccount, das Wallet und irgendwie musst du dann ein vollständiges Putzle bauen, ja, wo dann 100% deiner Transaktionen korrekt abgebildet sind. Und das versuchen natürlich die Behörden auch. Die müssen ja herausfinden, wer macht denn was und wer hat denn vielleicht ihr Geld versteckt und Steuern nicht gezahlt. Und über Tag 8 bekommen sie erst das größte Puzzleteil, nämlich das der zentralisierten Börsen, an das sie nicht rankamen vorher. Auf die Blockchain kamen sie ja.
Was früher so diese Blackbox war, oder?
Genau.
Wo man früher so.
Das ist auch eine Datenbank quasi bei der Börse und wenn die das nicht rausgeben, kommt keiner ran. Blockchain-Daten sind ja öffentlich. Also wenn die Behörde weiß, welches Wallet gehört dir, können sie ja genauso die Daten aus der Blockchain auslesen. Und da kommt es eben auch wieder zu dem Reporting, wo da deine Einzahlungen und Auszahlungen eben auch über diese Travel Rule, ja, hast du sicher schon mal gemerkt, wenn du einzahlst auf der Börse oder auszahlst, musst du immer angeben, ist das mein eigenes Wallet? Ist das das Wallet einer anderen Börse? Ist das das Wallet einer anderen Person? Das muss man jetzt immer bei Ein- und Auszahlungen angeben. Und das wird auch berichtet. Und somit haben sie jetzt dann schon sehr, sehr viel dieser Puzzlestücke, dass sie unter anderem eben auch von den Tag-8-Daten auf deine DeFi-Aktivitäten schließen können, weil sie wissen, auf welche Wallet hast du ein- und ausgezahlt und dann können sie natürlich mit Tools ja, oder Blockchain-Explorern nachprüfen, was ist denn da passiert auf dieser Wallet im DeFi-Bereich.
Das heißt eigentlich für den Otto-Normalverbraucher, der in Krypto jetzt nicht ganz tief seit vielen, vielen Jahren drin ist und vielleicht noch irgendwelche Wallets hat, die irgendwo herumliegen und mit keiner jetzt existierenden Börse in Verbindung stehen, weil die frühere Börse ist, gibt es nicht mehr oder so. Diese Wallets, die werden auch bekannt gegeben. Das heißt, wenn eine Auszahlung auf meine Ethereum-Wallet stattfindet, dann weiß das auch das Finanzamt, dass diese Wallet zu mir gehört.
oder so angegeben hast. Genau.
Genau. Okay, das heißt jetzt, um das kurz zusammenzufassen, also MiCA war so ein bisschen die Regulierung oder ist die Regulierung für die Finanzdienstleister und DAG 8 ist ein bisschen, könnte man das so sagen, die Regulierung für die Nutzer jetzt.
Naja, reguliert ist immer noch der Finanzdienstleister. Ja, du bist ja als Nutzer in keiner Verpflichtung, irgendwas zu machen, was du vorher nicht schon machen musstest. Ich würde es eher vielleicht so sagen, MiCA ist eigentlich die Regulierung zum Konsumentenschutz. Ja, das ist ja wirklich so Anti-Scam, dass halt die Börsen dich nicht betrügen können, weil sie deine Assets verspekulieren und so weiter. Und DAG 8 ist mehr als wirklich die Regulierung, um Steuerhinterziehung zu bekämpfen.
Mhm. Okay, dann schauen wir noch mal ganz kurz rein. Ich glaube, reden wir kurz über Österreich und dann noch über Deutschland. Wie ist das unterschiedlich? Ich glaube, in Österreich ist das bekannt für die Leute, die in Krypto sind, dass Krypto zu Krypto, du hast das vorher erwähnt, nicht steuerbar ist. Das heißt, man kann zwischen Bitcoin und Ethereum tauschen und trotzdem keine Steuern zahlen. Jetzt, wenn ich in Österreich, als Österreicher, wenn ich eine Börse verwende und keine Fiat-Transaktionen durchführe, dann wird das, hast du vorher gesagt, trotzdem gemeldet, oder?
Also du hast ja trotzdem Akquisitionen und Veräußerungen, die akkumuliert werden. Das heißt, ein Transaktionsvolumen, irrelevant, ob du jetzt eben ein steuerrelevantes Ereignis machst, wird gemeldet. Also DAG 8, KAF, ist es ziemlich egal, wie das nationale Steuerrecht ist. Da geht es wirklich nur darum, Daten zu melden. Und wie gesagt, in Deutschland zum Beispiel wäre es unterschiedlich, da ist ja jede Transaktion quasi steuerpflichtig, jeder Tausch. Aber das Berichtsformat ist in allen Ländern das gleiche. Und egal, wie die nationalen Steuergesetze sind, darum wird eben das auch alles berichtet.
Aber wenn ich jetzt als Österreicher zum Beispiel, wie du es vorher gemeint hast, auf 20 Börsen bin und ich habe da 10 auf Blockbit eingebunden, weil ich eigentlich mit den Börsen halt auch Ein- und Auszahlungen gemacht habe, aber ich habe jetzt irgendwie noch 5 Börsen, bei denen ich nur aus Jux zwischen unterschiedlichen Kryptowährungen handle mit gar nicht so großen Beträgen und nicht vorhabe, irgendwas auf mein Euro-Konto auszuzahlen, muss ich das dann trotzdem deklarieren, dass ich das mache? Oder ist das dann egal, weil es ja steuerlich egal ist?
Ja, da, was du machst und nicht steuerrechtlich relevant ist, musst du nicht angeben. Es wird dann trotzdem von diesen Börsen an die Finanzbehörden gemeldet. Ja? Und es könnte sein, dass sie deswegen aufmerksam werden auf dich. Aber du hast ja nichts Falsches gemacht, weil du hast ja keine Steuer hinterzogen. Ja?
Darauf wollte ich hinaus. Es ist vermutlich klug zu sagen, man inkludiert dann in seiner Erklärung wirklich alle Börsen, selbst wenn man keine steuerbaren Ereignisse hat, weil dann sehen die auch, dass man überall die Transparenz
hat. Aber es ist ziemlich irrelevant. Man muss es nicht machen, weil, wie gesagt, ich muss ja nur meine steuerpflichtigen Gewinne erklären. Ich muss ja auch nicht alle Transaktionsdaten erklären. Ich muss ja wirklich, in Österreich sind es 3 Zahlen, die ich potenziell befüllen muss in meiner Steuererklärung. Und die muss ich ausfüllen. Alles andere ist freiwillig, Offenlegung. Ich kann es nur empfehlen, weil wenn sie es mal wissen, dann lassen sie dich in Ruhe meistens. Ja. Es sei denn, es kommt zu einer Prüfung. Wenn es dann eine Prüfung gibt, dann musst du natürlich auch diese Börsen offenlegen, auch wenn du dort keine steuerpflichtigen Transaktionen getätigt hast. Weil wenn du die nicht offenlegst, sie haben die Daten aber bekommen von den Börsen, dann ist es sehr verdächtig. Ja. Und dann lassen sie dich auf jeden Fall nicht in Ruhe. Also für die Steuererklärung selbst würde ich immer nur das Nötigste machen. In einer Prüfung würde ich aber 100% transparent sein.
Verstehe. Und jetzt vielleicht Deutschland. Ich glaube, für Deutschland ist das Ganze brisanter, weil man bisher ja wirklich diese Haltefrist hat man ja auch in Deutschland. Und in Deutschland ist ja Krypto zu Krypto auch nicht steuerfrei. Hier konnte man auf den Börsen bisher traden und steuerbare Ereignisse quasi auslösen, die jetzt halt wirklich auch zu 100% gemeldet werden. Also in Deutschland ist es noch viel heikler, das Ganze, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist der große Unterschied?
Ich will es jetzt gar nicht werten. In Deutschland ist es halt eindeutiger. Wenn du jetzt ein sehr hohes Transaktionsvolumen unterjährig hast, in diesem Jahr, das berichtet wird, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du nicht steuerfreie Coins handelst, weil du ja unterjährig handelst. Das heißt, hier ist es nochmal eindeutiger sozusagen, da sind sehr wahrscheinlich steuerpflichtige Gewinne angefallen. In Österreich ist es ja eben nicht eindeutig. Es werden zwar alle Transaktionen entsprechend gemeldet, aber du kannst jetzt nicht sagen, ist das gegen Euro, ist das gegen Fiat, Krypto zu Krypto oder nicht, auf Basis der DAG 8 Transaktionsdaten. In Deutschland, wenn du eben ein hohes Volumen hast innerhalb eines Jahres, dann ist es ein sehr hohes Indiz, dass du unterjährig gehandelt hast. Und deswegen sehr viel wahrscheinlicher, dass du dann genau eben in der Zielgruppe bist, die dann von den Behörden nochmal extra gezwickt werden.
Und so Wallet-Trennungsstrategien für die Haltefrist, das funktioniert nach wie vor aber.
Ja, natürlich. Das kann ich absolut empfehlen. Also gerade in Deutschland jetzt zum Jahresende nochmal unbedingt reinschauen in sein Portfolio, da lässt sich noch so viel rausholen. Also jetzt noch Verluste realisieren, in Deutschland kann man die ja ewig vortragen. Ja. Das ist eine tolle Strategie. Aber Achtung, wenn die Assets über ein Jahr gehalten werden, sind auch Verluste quasi verfallen. Das heißt, man sollte unbedingt die Assets, die man eben noch innerhalb der Jahresfrist hat, die jetzt im Verlust sind, jetzt noch verkaufen in den nächsten, ein paar Tagen bis zum Jahresende. Und da muss man natürlich
immer bewusst. Muss man die Banktage nicht beachten im Kryptobereich. Man kann das wirklich bis
auch am Wochenende und Feiertagen noch verkaufen. Ja.
Kann man das machen. Ich erinnere mich gerade zurück an die Zeit, dass das in Österreich auch noch so war. Und da habe ich, glaube ich, vom Bärenmarkt 2018, 2019 sehr viele Verluste liegen gelassen, weil ich die Coins gehalten habe.
Das Problem war in Österreich, du konntest die auch gar nicht mitnehmen. Ja, also die konntest du ja nur im selben Jahr nutzen. In Deutschland kannst du diese Verluste unendlich vortragen. Stimmt. Das ist halt der große Unterschied. Das gab es in Österreich leider nie.
Aber ich habe sie nicht einmal, weil ich dachte noch so, ja, Haltefrist, der hältst du, das geht schon wieder rauf. Und das sind Dinge, die hätte ich trotzdem damals noch, um die Cash zu reduzieren. Oder die Steuer, war gar nicht die Cash, sondern die persönliche Steuer.
Einkommensteuer, genau.
Um die zu reduzieren. Aber ja, viele dieser Coins, die sind leider dort geblieben, wo sie waren. Und das heißt, Haltefrist ist natürlich auch immer sehr gefährlich.
Man muss es nur richtig nutzen, dann ist es gut.
Ja, und was denkst du, Flo, wie wird das sein, wenn diese Regelung jetzt in Kraft ist? Wie viel Nachversteuerung wird es da in Deutschland wahrscheinlich geben? Wie viele werden da jetzt versteuern, die bisher das Ganze nicht gemacht haben?
Ich hoffe, einige freiwillig und viele dann gezwungen. Wir haben tatsächlich letztes Jahr und werden wir auch, also dieses Jahr fürs letzte Jahr und werden wir auch dann jetzt nächstes Jahr wieder für heuer eine sehr große, umfangreiche Studie in Deutschland veröffentlicht zum Kryptosteueraufkommen. Annahmen, dass es so knapp 5-7 Millionen Kryptonutzer sind in Deutschland. Und dann haben wir natürlich sehr viele Zahlen von deutschen Kryptonutzern, was sie so getradet haben, welche Gewinne und Haltefristen und steuerfrei und was nicht. Die wurde tatsächlich gerade letztens im Bundestag zitiert, diese Studie. Da geht es halt irgendwo zwischen 4,2 und 7 Milliarden Euro an steuerpflichtigen Gewinnen für 2024. Ja, ein sehr gutes Bullenjahr. Aber erklärt davon, kenne ich jetzt die Zahlen nicht bei den Ministerien, aber wahrscheinlich 1%, wenn überhaupt. Und das ist
1%.
Also die Steuer-Compliance-Quote in Krypto ist unter 3% global. Also weniger als 3% machen tatsächlich eine Steuererklärung. Viele vielleicht gar nicht jetzt böswillig mit dem Gedanken der Steuerhinterziehung, sondern weil es einfach das Wissen und das Know-how nicht da ist, dass ich jetzt selber meine Steuern erklären muss, weil ich in Krypto bin. Und das wird sich natürlich wieder ändern. Also ich hoffe und ich gehe mal davon aus, dass es dann bis spätestens 28 mal auf 30-50% ansteigt. Da werden Wellen an Briefen rausgehen und ja, wie gesagt, wenn man dann mal einen Brief bekommen hat und man macht es nicht, dann ist man im vorsätzlichen Steuerhinterzug. Der vorsätzliche Steuerhinterzug ist der, wo man dann auch ins Gefängnis gehen kann.
Aber du denkst jetzt wirklich an die Leute, die halt in Deutschland zum Beispiel irgendwo angestellt sind oder einfach immer nur ihre Steuererklärung
als Angestellter
machen. Genau, und ich sage, das passt schon, weil die Bank, die führt ja die Cash-Up, weil Cash-Up-Führung das bei Krypto auch ganz anders und die wissen einfach nicht, weil sie sich nicht genug damit befasst haben, dass sie
genau, das wenn machen. Du nicht selbstständig bist, musst du eigentlich keine Einkommensteuererklärung machen, sondern machst maximal deinen Lohnsteuerausgleich, um dein Geld zurückzuholen. Richtig gesagt, das Cash wird abgeführt, Lohnsteuer wird abgeführt, Mehrwertsteuer wird abgeführt. Jetzt bin ich aber in Krypto und jetzt muss ich auf einmal meine Steuer selbst erklären. Und da fehlt halt einfach das Know-how. Ist aber so, ja. Und wir haben zwar in Österreich diesen automatischen Abzug, wenn du auf österreichischen Börsen handelst, aber sobald du wieder im Ausland handelst, musst du selber wieder erklären.
Also es ist definitiv was für neue Zuhörer, also falls ihr noch nicht so tief in Krypto seid, ihr müsst eure Steuern selbstständig erklären. Auch die DeFi-Sachen, auch in Österreich, in der Schweiz, in anderen Ländern, wo ihr die Dinge selber macht im DeFi-Bereich mit Self-Custody, da wird niemand für euch die Cash abführen, auch in Österreich beziehungsweise in Deutschland, wo man das ja über die Einkommensteuer nach wie vor erklärt dann wahrscheinlich, wenn man ja als Sondervermögen das Ganze handhabt. Aber ja, also du sagst, es wird bis zu 60-70% jetzt dann abgedeckt werden. Das heißt, ich habe davor vor unserem Gespräch mit ChatGPT noch ein bisschen hin und her geschrieben, was man dich fragen könnte. Und da kam auch die Frage, warum ist Deutschland aus Behördensicht ein Low-Hanging-Fruit-Markt für die DAG-8-Auswertungen? Wird man da massiv dieses nicht deklarierte Kapital, das aus eurer Studie auch bekannt ist, wahrscheinlich sich jetzt holen?
Ja, Deutschland ist ein Hochsteuerland, ja, ist mit der Einkommensteuer ja bis zum maximalen Spitzensatz von 45%. Und wie gesagt, durch Krypto zu Krypto ist immer ein steuerpflichtiges Ereignis. Werden sehr viele Leute hier eine steuerpflichtige Steuerlast haben, die nicht erklärt wurde. Dann haben wir natürlich wirtschaftlich jetzt auch jeder Cent an Einnahmen für den Staat, der wird jetzt geholt. Ja. Und wenn dann natürlich, ja, wenn es jetzt 7 Millionen sind, die man schätzt, so Deutsche, die Krypto haben, wenn man das mal hochrechnet, das ist halt einfach der größte Markt in der EU. Und deswegen hier lässt sich mit hohem Volumen an Nutzern plus hohem Steuersatz doch einiges rausholen. Und ja, die deutschen Behörden waren schon die ersten, die halt eben auch diese Sammelauskunftsersuchen gestellt haben an die Börsen. Die haben da Expertenteams, die kennen sich aus, die haben die Ressourcen intern und auch die Tools im Einsatz, dass die das natürlich so ausquetschen werden, so gut es nur geht.
Ja, ist auf alle Fälle zu erwarten. Jetzt habe ich mich gefragt, ich bin seit vielen Jahren ja selbstständig auch im Kryptobereich tätig. Ich habe zusammen mal an unterschiedlichen Krypto-Projekten auch mitgearbeitet, volontär, aber auch mit Honorarnoten. Jetzt jemand, der zum Beispiel US-Dollar-Coins erhält von einem Krypto-Arbeitgeber, das ist ja relativ gängig, der hat zu dem Zeitpunkt, wenn er diese Dollar bekommt, muss der die in Euro umrechnen und das dann erklären als Einkunft, wenn ich das richtig verstehe. Wenn man diese Dollar aber später dann wieder veräußert, dann muss ich diese Wechselkursänderung auch wieder einbeziehen als Wechselkursgewinn oder Wechselkursverlust, eigentlich wie beim Devisenhandel, oder?
Ja, genau. Also ist egal, ob du es in Dollar-Stablecoins, in Bitcoin, in Ether, in Solana, was auch immer du gezahlt wirst, zum Zeitpunkt der Bezahlung musst du eben darauf aus Einkünfte aus selbstständiger Arbeit erklären, Einkommensteuersatz, und dann hast du quasi den Tageskurs als Anschaffungsdatum und Anschaffungskurs, und wenn dann der Kurspreis noch raufgeht und ich halte den noch und dann verkaufe ich es, dann habe ich halt die Differenz eben als Gewinn oder Verlust dann nochmal zu erklären. Wenn ich es unter einem Jahr mache, ja, in Deutschland.
Dann habe ich ja bisher alles richtig gemacht, zum Glück. Also, und auch das wird von den Börsen automatisiert, dann auch die Stablecoins, auch die NFTs vielleicht. Es gibt da draußen, glaube ich, noch ein paar 10, 20 NFT-Halter möglicherweise. Was ist mit den NFTs?
Ja, NFTs sind ja auch Kryptoassets, da wird nicht unterschieden, ob das jetzt fungible oder non-fungible ist, das ist auch zu melden. Bin ich gespannt, wie das gemeldet wird. Es gibt jetzt nicht so viele NFT-Märkte auf zentralisierten Börsen. Ja, ich glaube, Kraken hat irgendwie was und Coinbase hat irgendwie was, ja, wo ich dann auf NFTs handeln kann. Aber sonst ist das meiste NFT-Geschehen, würde ich mal sagen, im DeFi-Bereich, also direkt on-chain. Und da wird natürlich nicht berichtet. Wobei auch natürlich schon so Plattformen wie Uniswap, die wollen sie auch verpflichten, dass sie Daten berichten. Aber da habe ich ja kein KYC, da habe ich keine personenbezogenen Daten. Somit fehlt das jetzt mal initial nicht unter das Ganze.
Das wäre so die Ausbaustufe, oder da gibt es so Papiere, wie man das in Zukunft noch verschärfen möchte, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, im Endeffekt wollen sie natürlich alle Dienstleister, egal ob sie zentralisiert oder dezentral sind, irgendwie reinzwingen in so Regulatoren wie MiCA oder eben auch CAF. Das wird schwierig aus meiner Sicht, ja. Gerade wenn eben ein DAO das Ganze kontrolliert und die DAO Nutzer, die sitzen halt irgendwie auf 192 Ländern verstreut und sind Privatpersonen oder irgendwelche Maschinen. Aber daran wird schon gefeilt. Ja. Also MiCA 2 und diese Sachen, da will man auch DeFi.
MiCA 2.
Genau, so wird es sicher eine Erweiterung geben der MiCA-Richtlinie. Jetzt hat man mal die erste Version, dann sieht man, was funktioniert, was wurde nicht abgedeckt, und dann gibt es die zweite Erweiterung wahrscheinlich in ein paar Jahren, wo dann eben auch das Thema Decentralized Finance wahrscheinlich ein großes sein wird.
Wie könnte man sich das vorstellen? Also wenn jetzt die Anbieter, also von Decentralized Finance ist ja, wie es schon sagt, decentral. Das heißt, es gibt jetzt nicht so eine Partei, die man ansprechen kann, wie zum Beispiel Coinbase, und sagen, hey, gebt uns jetzt die Daten von den Benutzern, weil es kann morgen ein Nerd hergehen oder ein Uniswap-Fork machen und andere können Liquidität reintun und wen spricht man da an? Wo kriegt man
ja, das es her? Ist immer die Frage der Dezentralisierung oder des Grades der Dezentralisierung. Ja, du hast ja trotzdem bei den meisten Decentralized Finance Produkten irgendwo die Foundation dahinter, die immer noch 2/3 aller Coins, aller Governance Token hält. Ja. Und das sind dann natürlich die Ziele des Regulators. Die Frage ist, wann ist es DeFi?
Wenn man jetzt Uniswap hernimmt, beispielsweise. Uniswap, da gäbe es die Uniswap Foundation, die könnte man verpflichten, dass sie Daten weitergibt. Dann müsste die Uniswap aber vor der ersten Benutzung auch KYC von allen Benutzern machen.
Ja, das ist eben schwierig, dass sie das verlangen, weil Uniswap ja eben kein regulierter Finanzdienstleister ist. Da müssten sie zuerst Uniswap einfach einer Regulatorik wie MiCA unterwerfen, weil dann müssen sie halt KYC machen, ist eh klar. Aber solange Uniswap ein reiner Frontend-Provider ist für ein dezentralisiertes Smart Contract, wird das so nicht funktionieren. Aber sie haben natürlich trotzdem Daten, die vielleicht für die Behörden interessant sein würden. Und da suchen sie jetzt einen Weg, wie sie jetzt nicht an personenbezogene Daten kommen, aber vielleicht andere Daten, die spannend sind.
Ja, okay, also das heißt, die KYC für Uniswap wird vorerst nicht kommen. Man muss auch daran denken, wenn man ein bisschen tiefer sich technisch auskennt, kann man ja alle Smart Contracts auch ohne dieses Frontend aufrufen. Das heißt, man bräuchte jetzt nicht KYC zu machen. Es ist alles umgehbar, sagen wir so.
Das wird wahrscheinlich Sport nicht so dein Alternativprovider etablieren. Ja, also gibt es ja auch jetzt schon viele Dexes, die auf Uniswap Liquidity Pools zugreifen. Und deswegen glaube ich auch eben, dass man das nicht regulieren kann. Ja, also es ist einfach so einfach, gleich zu einer Alternative zu wechseln.
Also merkbar für den Benutzer wird sich vorerst durch Tag 8 nichts ändern, können wir zusammenfassend, glaube ich, feststellen.
Ja. Bis dann der Brief reinfliegt in 2027, 2028 wahrscheinlich. Ja.
Dann schon. Also wenn natürlich, ich gehe jetzt davon aus, dass man schon alles korrekt gemacht hat. Also wenn man jetzt alles korrekt deklariert, dann ändert sich eigentlich nichts. Die KYC wird so streng sein, wie sie bisher war. Das wird sich jetzt irgendwie nicht verschlimmern oder so, kann man, glaube ich, sagen. Vielleicht ganz kurz ein bisschen was Philosophischeres, weil du dich ja sehr stark mit dem ganzen Thema auch auskennst. Siehst du das Ganze als verhältnismäßig? Weil wenn jetzt Tag 8 anlasslos Massendatensammlung betreibt, also wirklich ohne konkreten Verdacht einfach Daten weitergibt, ist das juristisch haltbar? Da könnte sein, dass da jemand vielleicht noch dagegen vorgeht oder eine Sammelklage vielleicht vor dem EuGH oder so dann noch eine Chance hat, das Ganze vielleicht nochmal umzuwerfen.
Also der EuGH wird nicht viel helfen. Wie gesagt, das ist größer als die EU. Ja, das ist ein OECD-Framework plus noch andere Länder, die nicht mal OECD-Mitgliedstaaten sind. Also das ist wirklich, da hat sich die Hälfte der Länder der Welt angeschlossen. Natürlich kann man gegen alles versuchen vorzugehen. Da es aber jetzt schon seit vielen, vielen Jahren den Common Reporting Standard gibt, ja auch Finanzdienstleister dazu zwingt, Daten rauszugeben, automatisiert, ohne Grundverdacht, ja, hat man da schon eine Basis, auf der man argumentieren kann, dass es auch verhältnismäßig ist. Jetzt geht es um Transaktionsdaten statt Balances. Ist es die Frage, was ist gescheiter? Kann man vielleicht dagegen vorgehen und sagen, lieber die Bestände melden als die Transaktionsdaten? Vielleicht wäre das den Behörden sogar lieber. Ja. Ist es verhältnismäßig? Keine Ahnung. Ja. Also man darf natürlich jetzt nicht ein Schlupfloch auflassen, ein sehr offensichtliches, und sagen, naja, wenn ich Steuern hinterziehen will, ohne geschnappt zu werden, nehme ich Krypto. Das ist gegenüber dem gesamten Rest der Gesellschaft unfair, die Steuern zahlen, wenn dann alle da reingehen und dann irgendwann gehen alle rein und dann zahlt keiner mehr Steuern und dann stürzt das Gesundheitssystem zusammen und so weiter. Ja. Also man muss da schon was machen, um, wenn etwas groß genug wird, dass es systemkritisch ist, und Krypto ist jetzt inzwischen groß genug, um systemkritisch zu sein, dann muss man dann natürlich diese Schlupflöcher auch stopfen. Und deswegen macht es auch Sinn, so etwas zu haben. Wird sicher Leute geben, die sich dagegen wehren. Ja, man kann ja auch heutzutage schon viel machen. Ja, aber wenn man jetzt wirklich keine Steuern zahlen will, dann muss man halt in ein Land gehen, wo die Steuergesetze nicht so streng sind und wo ich weniger zahle. Aber dann muss ich halt auch mit den Downsides wieder leben.
Wir wissen eh beide, dass das beste Medium, um Geldwäsche zu betreiben und keine Steuern zu zahlen, ist noch wahrscheinlich Cash. Ich sehe das hier, ich bin ja gerade in Argentinien, wie du weißt. Ich bin auf Weltreise, mir ein bisschen die Welt anschauen, weil ich ja viele Tätigkeiten wie Podcasten auch nebenbei so machen kann, aus der Ferne. Ich brauche nur eine Internetverbindung. Ich sehe einfach, wie vor Ort, wenn du in Cash bezahlst, bekommst du oft einfach 20% Rabatt. Also es ist schon in vielen Kulturen die Möglichkeit, ja, warum geben die 20% Rabatt? Ich will jetzt da nicht irgendwie böse drüber reden, aber vermutlich gibt es da relativ viel Geld, das auch so im Umlauf ist. Und wenn ich mir anschaue, wie die Argentinier unterwegs sind und wie die am Abend weggehen, fortgehen, wie die essen gehen und eigentlich Geld ausgeben, wo man sich so denkt, es muss ja alles fürchterlich teuer sein für die Menschen vor Ort, weil die Gehälter sind ja angeblich so niedrig im Vergleich und die Kaufkraft ist so schlecht. Und da kommt man ziemlich schnell zu dem Schluss, dass es da eine massive Schattenwirtschaft geben muss. Und ich habe auch mit ein paar Leuten darüber gesprochen, die ist möglicherweise so groß wie die wirkliche deklarierte Wirtschaft. Ja. Also das ist,
ich muss auch sagen, Argentinien ist ja eines der ersten Länder, der wenigen Länder, die nicht auf der Einnahmenseite vorgehen, sondern die Ausgabenseite jetzt in den Griff bekommen. Im Endeffekt Steuergelder schön und gut. Ich glaube, wir haben viel, viel zu hohe Steuern in vielen Ländern in Europa.
Natürlich.
Weil wir halt so ineffizient sind mit unserem Behördenapparat und der Ausgabenseite. Da ist halt jetzt mit jedem mal ordentlich drüber gefahren. Tut natürlich kurzfristig weh. Ja. Aber wir müssen natürlich auch schauen, wo bringt uns das Ganze jetzt hin. Ja, jetzt haben wir dann Lagarde gesagt, Bargeld abschaffen bis 29, da kommt der digitale Euro und so weiter. Aus meiner Sicht eher sogar ein Aufruf, die Schattenwirtschaft nochmal zu stärken in Europa, ja, weil das geht dann aus meiner Sicht schon zu weit. Also das ist dann wirklich volle Kontrolle der gläserne Mensch, dann sind wir schon vielleicht ein Social Credit System noch hinten nach drauf geschmissen. Also da wird sich was entwickeln und wenn es Bargeld nicht ist, dann wird es was anderes sein. Und das wird es immer geben.
Ich glaube halt, man muss, wenn man ein bisschen hört auf die österreichischen Ökonomen, nicht den Homo economicus, man muss den ein bisschen ermöglichen, dass er selbst auch was erwirtschaftet, wenn er fleißig ist. Wenn man dem alles wegnimmt oder immer gleich die Hälfte beansprucht, dann ist das ist teilweise einfach nicht mehr fair. Und wie du richtig sagst, wir sind auf der Laffer-Kurve wahrscheinlich schon längst rechts in Europa und versucht halt, also ich seh das genauso wie du, ich bin ja ein großer Befürworter der österreichischen Schule und ich bin auch ein Freund des Javier Milei, also ich hoffe, dass er erfolgreich ist mit dem, was in Argentinien passiert. Es ist wirklich spannend, vielleicht sollte ich mal eine Folge darüber machen, was die Menschen so erzählen, weil es gibt einige, die tatsächlich stark hinter ihm stehen. Aber ich habe auch konträre Meinungen gesehen. Also es ist wirklich sehr durchwachsen. Aber viele sind überzeugt davon, dass wenn sie den Gürtel enger schnallen und ein bisschen durch eine harte Zeit jetzt gehen, dass langfristig alles besser werden kann. Also die sind da schon aufgeklärt über die Ideen von Milei. Und das gefällt mir schon ganz gut. Das ist cool.
Ja, wird spannend. Also wenn es ein Vorbild wird für den Rest der Welt, dann wird sich in vielen anderen Ländern auch was ändern. Wenn du aber eine Folge drüber machst, die mache ich mir sicher an. Das wird mich interessieren. Ja.
Vielleicht ganz kurz noch einmal, weil du gesagt hast, wenn das immer schärfer wird, auch in Europa und in anderen Staaten mit diesen Regulierungen und wenn man den gläsernen Bürger will, was hältst du von Lösungen wie Monero, die jetzt ja wieder im Kommen sind, beziehungsweise Zcash war ja ganz stark im Kommen zuletzt, die können ja durch ihre Privacy jetzt nicht wirklich überwacht werden. Und wenn man wirklich jetzt noch neben der Steuer vorbei was machen möchte, wird man das vermutlich eher mit solchen Kryptowährungen machen, weil wir beide wissen, in Wahrheit sind diese Distributed Ledger-Technologien, die öffentlich zugänglich sind, ja unfassbar transparent und eigentlich gar nicht für sowas geeignet wie Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Das heißt, was hältst du von Monero und Zcash? Wie wird die EU damit umgehen und wie wird sich das weiterentwickeln?
Ja, es gibt einen ganz klaren Ansatz. Ja. Das darf niemand mehr gelistet werden. Also du kommst halt aus diesen Währungen nicht mehr in Euro raus. Ja. Das sind wirklich die Bargeldformen der Blockchain. Ja. Du weißt nicht, was geht an wen und wer hat wie viel und wo liegt was. Ja. Mit dem großen Unterschied, dass niemand verpflichtet ist, die zu akzeptieren. Ja. In Österreich muss jeder Kaffeeladen muss Euro akzeptieren. Das gibt der Staat so vor. Keiner wird das Zcash oder Monero annehmen. Ja. Vielleicht ein paar einzelne, ja, die du dann hast, aber die können das ja dann auch nicht mehr in Euro umwechseln und ihre Betriebskosten damit zahlen. Die bräuchten dann auch wieder einen Stromlieferanten, der das akzeptiert und den, der das akzeptiert. Und da müsstest du wirklich so ein Ökosystem aufbauen aus Leuten, die das direkt akzeptieren und untereinander das Dienstleistungen und Waren austauschen. Mhm. Und das funktioniert halt mit Cash, ja, jetzt nur weil der Staat dich verpflichtet, Cash anzunehmen. Deswegen ist es super schwierig, dass das funktioniert. Das funktioniert halt dann wirklich so im Darknet, ja, wo halt dann Darknet-Dienstleistungen nur in diesen Währungen bezahlt werden. Aber in der echten Welt wird es dann schwierig. Und daher, aus meiner Sicht, ist das eigentlich schon fast abgefahren, der Zug, ja, weil du hast halt die regulierten Börsen und wenn du Euro rein und Euro raus willst und im echten Leben deine Miete bezahlen willst, deine Nahrung bezahlen willst, dass du dir da ein Ökosystem schaffst, wo alle diese Währungen akzeptieren, fast unmöglich.
Ja, wahrscheinlich. Also man versucht jetzt über diese angreifbaren Spieler wie die zentralisierten Börsen und so, solche Währungen wie Monero eben zurückzudrängen, weil man sagt, die dürfen da einfach nicht mehr gehandelt werden. Und das geht, also ich kann jetzt nach wie vor sagen, okay, Florian Wimmer, ich schicke dir mal ein Monero für das und das. Und du kannst sagen, okay, ich schicke dir das und das. Aber das ist halt, ich sage das immer wieder bei dieser These über Krypto oder Bitcoin, ist das Geld, ist das, wie weit ist das in dieser Entwicklung? Und ich sage immer, viel wichtiger als die Rarität und diese allen Punkte, das ist immer die Akzeptanz. Kannst du etwas damit tun?
Liquidität und Akzeptanz.
Genau, also ob du das kaufen darfst, ist auch irrelevant. Ja. Ob du das aber wieder los wirst, kannst du irgendwas damit tun. Weil sonst hast du ganz viel Monero gesammelt für, weiß ich nicht, für irgendwelche Drogen, die du gedealt hast und dann hast du ganz viel Monero, aber was machst du damit?
Ja. Also es wird immer diese Schattenwirtschaft geben und für das ist das natürlich ideal und für verschiedenste Dienstleistungen und Waren, die du haben wirst, und die müssen ja gar nicht illegal sein, ja, wirst du das einsetzen können. Aber ich würde mal sagen, wahrscheinlich für 98% deiner täglichen Bedürfnisse wirst du eine schwere Zeit haben, mit diesen Privacy Coins diese zu decken.
Okay, das heißt, die Privacy Coins, die sind eine nette Spielerei, aber du sagst, so wirklich durchsetzen werden sich die nicht.
Also in einem hochregulierten Land, wie es eben jetzt Österreich oder Deutschland ist, wenn du hier irgendwas kaufen willst, dann wird es schwierig sein. Gibt natürlich aktuell immer noch Möglichkeiten. Ich kann ja dann, gibt es Zcash wieder, glaube ich, auch noch gehandelt auf Börsen wie Kraken und so weiter. Monero wurde da jetzt schon verboten. Ist die Frage, ich glaube, Zcash hat ja auch die Möglichkeit, dass du eben offenlegst. Die haben ja so Transparent-Adressen und eben Hidden-Adressen und deswegen ist das noch erlaubt. Es wird sich da irgendeine Möglichkeit finden. Ich find's trotzdem
also diese
spannend.
Optionale Privacy.
Genau,
oder?
Die optionale Privacy. Ich finde es trotzdem spannend und es gibt einen Use Case und wenn das so weitergeht, wie es aktuell weitergeht, wird das Ganze irgendwann mal eskalieren, weil einfach diese Kontrolle und dieses Überwachungsstaat zu viel sein wird und dann, wenn es mal clasht, ja, dann könnte schon sein, dass sich sowas durchsetzt. Ja. Ist wahrscheinlich einfach auch ein Risikoinvestment, wo man sagt, vielleicht ist das deine Versicherung gegen Bitcoin. Ja. Also Bitcoin ist meine Versicherung gegen das traditionelle Finanzsystem und wenn ich dann nochmal eine Versicherung gegen Bitcoin machen will, dann kaufe ich vielleicht so einen Privacy Coin. Ja. So würde ich sehen.
Also man geht dann an irgendeinen Automaten oder zu irgendeinem Händler, der das...
Also wie Local Bitcoins früher, ja. Also man trifft sich dann und tauscht dann aus, ja.
Da holt man sich dann 5 Monero, weil die könnte man irgendwann brauchen im Krisenfall. Genau, und das muss man dann auch nicht erklären, wenn man die nur hält, wenn man die niemals veräußert, dann ist das auch nicht steuerbar. Und damit das zum Thema Privacy Coins. Und wenn ihr 2026 ruhig schlafen können wollt, weil das alles schon mitprotokolliert wird, dann holt euch auf alle Fälle Blockbit, darf ich noch einmal aufrufen hier an dieser Stelle. Danke, Florian, auf alle Fälle für deine Einblicke zu Tag 8 und zur Thematik mit der neuen Gesetzgebung, mit der neuen Dokumentation zu Kryptodaten und dem Austausch dazu. Vielleicht zum Abschluss noch einmal, unsere Zuhörer sind immer ganz, ganz interessiert, wie geht es im Kryptomarkt weiter, weil du ja schon so lange dabei bist, ein alter Hase. Sind wir im Bärenmarkt oder kommt noch mal ein richtiger Ausschlag nach oben?
Also ich muss sagen, es ist wirklich aktuell unglaublich schwer vorherzusagen. Der 4-Jahres-Zyklus ist nicht mehr so, wie er war. Ja, das ist mal ganz klar. Ich meine, Trump hat natürlich trotzdem generell einiges durcheinander gebracht und ist so unberechenbar wie noch nichts zuvor. Also es könnte jetzt morgen Bitcoin auf 150 schießen, wenn irgendwas passiert. Es könnte aber auch jetzt einfach mal ein Jahr wieder nichts passieren und wir gehen in den Bärenmarkt. Rein makroökonomisch sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja. Zinssenkungen werden nächstes Jahr auch noch anhalten. Aber Makro heißt ja nicht immer alles. Ja. Es ist ja trotzdem noch ein junger Markt. Es ist leider sehr viel Manipulation im Spiel. Solange wir so geil sind auf Leverage Trading und sich alle überhebeln, wird es einfach hin und her gehen, das Pendel. Langfristig ultra bullish, kurzfristig bin ich tatsächlich sehr konservativ persönlich, solange sich für mich kein...
Was macht dich langfristig so ultra bullish?
Die gesamte Entwicklung, es hat sich eigentlich nichts geändert an den Fundamentals, die für Bitcoin sprechen und die für Blockchain sprechen und für verschiedenste Sachen. Mhm. Also Tokenisierung ist ein Riesenthema, die Technologie hat einfach ihren Sinn und man sieht auch trotzdem, dass sich eben aus der traditionellen Finanzwelt, Institutionals, es tut sich was, ja, das ist langsam, aber da geht was weiter. Und diese kurzfristige Volatilität im Endeffekt, if in doubt, zoom out, ja, hat immer noch funktioniert und das wird wahrscheinlich auch in 5 Jahren so sein.
Glaubst du, dass Bitcoin der Primus bleiben wird bei den Kryptowährungen oder wird da was Neues kommen?
Nein, ich glaube weiterhin, dass Bitcoin absolut das Einzige ist, dass sich wirklich bewiesen hat und eine Größe erreicht hat, wo ich sage, too hard to kill. Also da müsste schon irgendwas wirklich ganz, ganz Grobes passieren. Nicht mal ein Satoshi-Wallet aus meiner Sicht kann Bitcoin umbringen. Ja, also wenn sich da was bewegt, dann geht es vielleicht kurz mal runter. Aber dann ist auch so eines der letzten Risiken draußen. Ja, also das ist wirklich ein sehr resilientes System, das stärker wird, je mehr das passiert und es sich behauptet. Aber ich bin jetzt kein Bitcoin-Maxi. Ja. Ich find die Technologie spannend, ich finde die Use-Cases spannend. Das gibt mit Blockchain und auch offen für alles andere. Aber
das heißt aber, Quantencomputer, sagst du, ist keine Gefahr für Bitcoin?
Naja, so wie Quantencomputer funktionieren, ist für Bitcoin-Adressen, die schon mal verwendet wurden, um zu signieren, offen. Ja, da kannst du rein theoretisch den Private Key rekonstruieren. Für alle Bitcoin-Adressen, die halt ein reiner Hash sind und noch nicht genutzt wurden, um Transaktionen zu signieren, ist es eigentlich unmöglich, da was zu entschlüsseln, ja, weil da fehlen halt einfach Daten. Hardware-Wallets machen sie eh schon seit langem, dass bei jeder neuen Transaktion wird ein neues Wallet, eine neue Adresse angelegt, um das mal zu verhindern. Mhm. Und du siehst ja auch jetzt schon, dass an verschiedensten quantumresistenten Hardware- und auch Software-Technologien gearbeitet wird. Da bin ich eigentlich sehr bullisch, dass das gerade eben Krypto eines der ersten Systeme sein wird, die quantumresistent sind. Da legst du auf der ganzen Welt alles andere viel schneller.
Weil wenn du da musst du denken an irgendwelche Datenbanken mit E-Mail, Passwort, Login, das ist ja alles viel, viel leichter zu knacken als die Kryptokraft.
Also vielleicht, wenn ich alte Bitcoin-Wallets nutze und die mehrmals genutzt habe und damit auch schon gesendet habe, da würde ich schon umsiedeln auf eine neue Wallet und halt wirklich für jede Transaktion eine neue Wallet nutzen, um eben auch dieses Problem, dass dein quasi enthashter Public Key direkt so auf der Blockchain ist, zu vermeiden. Weil da könnten Quantencomputer rein theoretisch den Private Key rückwirkend ableiten.
Das sind noch diese ganz alten Legacy-Adressen, falls ihr eure Bitcoin-Adressen kontrollieren wollt, die noch mit einem 1er beginnen. Ich glaube, mit 1a haben die damals begonnen, die meisten.
Du hast 1, 3 und 1BC, genau. Ah, BC1, ja. Genau, das sind die drei Formate, die wir hatten.
Genau, BC1 sind aber die Segwit-Adressen. Ja, genau. Also wenn ihr eine BC1-Adresse habt, dann braucht ihr keine Angst haben. Ihr habt eine Adresse, die ist neu genug, dass sie eben nicht so leicht gehackt werden kann. Falls die Satoshi-Coins sich irgendwann bewegen, ist natürlich das Szenario auch realistisch, dass es nicht Satoshi war, sondern dass man tatsächlich geschafft hat, so eine Wallet vielleicht auch zu entschlüsseln. Ja, bis dahin werden wir uns für den Kryptologen sicher noch mehrmals melden und noch weitere Dinge besprechen. Jetzt darf ich noch ganz kurz, bevor wir diese Folge beenden, Florian, auf unseren Sponsor Bybit hinweisen. Danke Bybit, dass ihr uns unterstützt, dass wir solche Folgen möglich machen können. Und wenn ihr im Kryptomarkt genauso bullish seid wie der Florian, wenn ihr glaubt, dass das ein guter Zeitpunkt sein kann, bald einzusteigen, weil die Preise niedrig sind, dann schaut doch bei unserem Partner Bybit vorbei. Denn bei unserem Partner Bybit, da gibt es ganz viele tolle Willkommensgeschenke. Bis zum Weihnachtstag gibt es noch zusätzliche Prämien, wenn man mitmacht bei den Gewinnspielen. Und es gibt den Daily Treasure Hunt zum 7-jährigen Jubiläum von Bybit, der geht noch bis zum 5. Januar. Also wenn ihr in den Feiertagen Zeit habt, bei Bybit vorbeizuschauen, dann schaut euch das an, weil es gibt eine Vielzahl an Prämien zu diesen Weihnachtsfeiertagen für alle neu registrierten User, aber auch für die, die schon dabei sind. Und damit sage ich danke fürs Zuhören. Danke, dass du da warst, lieber Florian. Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch über Tag 8. Ich hoffe, ihr kennt euch alle besser aus, liebe Zuhörer, und wisst Bescheid, was ihr machen müsst.
Danke, Alex, und schöne Feiertage.
Danke und frohe Weihnachten. Genau, frohe Weihnachten nach Linz.
Das war ein weiteres Kapitel unserer Reise durch die Welt der Kryptowährungen mit den Kryptologen. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und danken dir fürs Zuhören. Bleib neugierig und vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Teile gerne deine Anregungen und Fragen über unsere Social-Media-Kanäle mit uns. Lukas und Alex freuen sich schon auf die nächste Folge. Bis dann!